Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eurer Lieblingskultursendung im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Volker Stephan moderiert und wäre doch ziemlich allein, wenn nicht an den Reglern säße und arbeitete der Klaus Blödo. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Und was haben wir in dieser April-Sendung für euch? Einen kleinen Rückblick auf die gerade zu Ende gegangene Leipziger Buchmesse. Und dabei hat sich eine sehr interessante und lustige Verbindung aufgetan zwischen Japan und Münster. Habe ich auch nicht geglaubt. Hört es euch nach der nächsten Musik an, wenn ich das Interview mit Christian Gerhardt führe. Ja, wir haben dann noch schöne neue Romane, auch aus Japan, aus Italien und ein paar Hörbuchimpressionen gibt es auch noch. Und dann schauen wir mal, wohin uns die Sendung so treibt. Natürlich auch mit einem Schussveranstaltungstipp für unsere wunderbare Kulturstadt in Münster. Nun kommt aber die erste Musik und die stammt von einer Australierin, die in London heimisch geworden ist, verheiratet ist mit ihrem Kompagnon in musikalischer Art, Nick Burns an der Gitarre und im Background Gesang, Ebony Buckle mit ihrem Song Disco Lasers. This is my
be good enough to hold you.
So, ihr lieben Leute an den Empfangsgeräten, jetzt gibt es Live-Atmosphäre von der Leipziger Buchmesse. Wie man vielleicht im Hintergrund hört, die Hallen sind voll und ich treffe gerade am Stand der Verlagsgruppe Drömer-Knauer in Halle 2 einen ganz interessanten Mann mit Münster-Vergangenheit. Wer bist du?
Hallo, mein Name ist Christian Gerhardt. Ich habe einen Roman veröffentlicht über das alte Japan, speziell über weibliche Samurai, und das hat sich angeboten, weil ich schon seit 10 Jahren in Japan lebe.
Und dein Münsterbezug ist welcher?
Mein Münsterbezug ist, dass ich für ungefähr gut 2 Jahre in der Nähe von Münster gewohnt habe und auch schon immer von Münster viel gehört habe. Und es war immer so der Prototyp für schöne deutsche Architektur.
Und du bist also auch in Münsters guter Stube entlang gelaufen, nehme ich an, auf dem Prinzipalmarkt. Ist dir da was in Erinnerung geblieben?
Das ist richtig, auf dem Prinzipalmarkt war ich. Und ja, mir ist sicherlich vielen Besuchern von Münster die wunderbare anheimelnde Architektur in Erinnerung geblieben, mit den schönen Arkadenbögen und mit den schönen Geschäften, die sich dahinter in schöner anheimelnder Atmosphäre verbergen, wie Cafés oder ich glaube, es gab auch Süßwarengeschäfte, ja.
So, und du bist in Münster oder in der Umgebung von Münster nicht mehr zu Hause, sondern in einem Land, wo niemand Münster kennt, nehme ich an. Kein einziger. Klär uns bitte auf.
Ja, also seit insgesamt circa 10 Jahren wohne ich jetzt in Japan. Ja, Münster ist jetzt in Japan nicht jedermanns Munde, aber bei kulturinteressierten und europainteressierten Menschen ist es dann doch bekannt und geschätzt. Ich habe vor einiger Zeit, als ich bei einer japanischen Firma gearbeitet habe, einmal mit einem Kollegen gesprochen, den ich eigentlich gar nicht so gut kannte. Und wir haben ein bisschen über Europa und Deutschland geredet, so, warst du schon mal in Deutschland? Ja, nein. Und dann hat mir dieser Mann erzählt, dass er in den typischen Orten war, wie zum Beispiel Schloss Neuschwanstein, das ist auch in Japan sehr beliebt, oder München hat er auch erwähnt. Aber er hat eben auch Münster erwähnt und er hat gesagt, dass diese Stadt ihm eben auch, wie mir, in Erinnerung geblieben ist, aufgrund der schönen Architektur. Und er hat gedacht, ah ja, das ist wirklich so eine schöne deutsche Architektur, eine schöne deutsche Stadt.
Interessant. Münster, bekannt in Japan, und du wirst darauf angesprochen, wenn du nicht damit rechnest. Du darfst damit rechnen, dass ich auch gerne von dir noch wüsste, wie es zu deinem Roman Stimmen der Nebelwälder gekommen ist. Der erscheint gerade bei Knauer und du hast da eine Hauptfigur, die besonderer Art ist, weil man vielleicht nicht so als halbe Japan-Kenner unbedingt da sie erwartet in dieser Position.
Ja, das ist richtig. Es geht in dem Roman hauptsächlich um weibliche Samurai und mir ging es einfach darum, ein Bild von Japan zu zeigen, was leider oft nicht so gesehen wird in Europa, nämlich die Rolle der Frauen im alten Japan in der Hochzeit der Samurai. Und es gab tatsächlich historisch korrekt weibliche Kriegerinnen in Japan und anhand von Untersuchungen von Gebeinen auf dem Schlachtfeld hat man auch herausgefunden, dass je nach Schlacht unterschiedlich auch bis zu 40% der Krieger weiblich waren. Und ja, ich habe mich dieses Themas angenommen, historisch möglich, ist authentisch und es ist ein historischer Roman mit Mythologie-Aspekten, aber auch mit Liebe.
Und es trifft auch einen Nerv bei jungen Leuten. Wie ihr vielleicht wisst, auf der Leipziger Buchmesse gibt es unglaublich viele Hallen. Ich glaube, 2 inzwischen komplett voll mit Cosplay, mit all den Menschen, die sich verkleiden wie ihre Heldinnen und Helden aus den Anime, aus Comics, aus welchen Büchern auch immer. Und Christian, du gehst auch dahin mit deinem Buch, ohne verkleidet zu sein. Was ist denn da der Hintergrund?
Ja, das ist korrekt. Ich habe später noch einen Termin im Bereich der Manga Comic-Con und da werde ich dann in einem öffentlichen Interview den Roman vorstellen. Und wie du gerade richtig gesagt hast, der Roman soll eine Brücke schlagen zu den Anime- und Manga-Fans und Cosplayern. Da habe ich auch schon viel gutes Feedback Feedback bekommen. Ja, ich bin nicht verkleidet, tut mir leid, vielleicht das nächste Mal. Es gibt viele schöne Animes, aber gut, wer weiß, vielleicht komme ich das nächste Mal als Samurai verkleidet, ja.
Schöne Idee. Ja. Christian, herzlichen Dank fürs Gespräch. Wo findet man dich in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram?
Bei Instagram bin ich unter author.japan.christian.gerhard und bin auch bei TikTok author.japan zu finden, ja. Autor.japan.
Dann sucht und findet ihn. Vielen Dank fürs Gespräch, alles Gute.
Dankeschön für das Gespräch, noch viel Spaß auf der Messe.
Das waren nacheinander das Interview mit Christian Gerhard von der Leipziger Buchmesse und danach Musik aus Norwegen. Maple Leaves hieß der Titel, die Band Mild Fire, eine Art Progressive Alternative Rock Pop Musik.
Und wir bleiben mit dem nächsten Thema sortenrein, wenn ihr so wollt, also geografisch, denn Japan ist noch einmal Schauplatz einer Geschichte, die ich euch vorstellen möchte. Diese Geschichte stammt aus der Fantasie und Feder von Kaigo Higashino, einem Mann, der Krimis zu schreiben ebenso versteht wie zum Herzzerreißen schöne Romane. Wir erleben eine wundersame Geschichte um einen Kampferbaum, der uns erst allmählich seine Geheimnisse preisgibt. Also uns und auch der Hauptfigur, einem jungen Mann namens Reit. Der ist so eine Art Wachhabender, so ein Service-Mitarbeiter einer Andachtsstätte. Dieser Shinto-Schrein in der Nähe von Tokio wird in den Neumondnächten von Menschen aufgesucht, die sich anmelden müssen, um eine Kerze pro Nacht in den ausgehöhlten 10 Meter hohen Baum stellen zu dürfen. Was das bringen soll, bleibt zunächst ungewiss, selbst für Reito, der den Job auch nur angenommen hat, weil er zuvor bei einer Recycling-Firma für Werkzeugmaschinen rausgeflogen war. Sein Vergehen, in Anführungsstrichen, er hatte einen Kunden ehrlicherweise darüber unterrichtet, dass eine Maschine defekt sei. Das wiederum fand Reitos Chef gar nicht lustig, der dieses Gerät gerne auch kaputt an den Kunden verkaufen wollte. Dem Rausschmiss folgte dann ein echtes Vergehen. Reito stieg des Nachts in seinen alten Betrieb ein, um sich zu holen, was der Boss ihm verweigert hatte. Einen Gegenwert für den nicht gezahlten Restlohn. Ihr könnt es euch denken, das flog natürlich auf. Reito landete kurz in Polizeigewahrsam, um dann plötzlich wieder freizukommen, dank seiner ihm bis dato völlig unbekannten Tante, die für ihre Wohltat aber eine Bedingung stellte. Reito solle die Wache über eben diesen Kampferbaum übernehmen. Und dort erfährt das unstete Leben des jungen Mannes, der aus Geldmangel nicht studieren konnte, eine Wende. Er erfährt nämlich mit der Zeit, was das Wunder dieses Baumes ist. Und das ist es, wer in den Neumondnächten samt Kerze eine Erinnerung im Baum hinterlässt, kann entscheidend auf die Zukunft eines Familienangehörigen einwirken. Für Reito ist es letztlich eine Läuterung. Sie ermöglicht ihm eine Begegnung mit der verlorenen Familie und eine Reise in sein inneres Ich. Kaigo Higashino, der Baum der verborgenen Erinnerungen, erscheint bei Limes und zwar jetzt gleich in der kommenden Woche. Kleine Wunder um Mitternacht übrigens, einen seiner Bestseller, besprach der Lesewurm im Juni 2021. Die anrührende Geschichte über ein Gaunertrio, einen Ladenbesitzer samt Kummerkasten und ein Kinderheim könnt ihr nachhören in der Mediathek auf nrvision.de, nrvision.de, dort einfach das Suchwort Lesewurm eingeben und die Sendung aus dem Juni 2021 laufen lassen. Und wir machen weiter mit einer Musik, die kommt von Silent Neighbor. Das ist ein Schweizer Songwriter namens Philipp Sahner und von ihm hören wir den Song Living in the Dirt. Das Besondere, dieser Song ist aufgenommen worden in einem Studio auf einem Sprakeler Bauernhof, der sich dort oben auf dem Dachboden, Heuboden Larksville nennt. Viel Spaß mit Silent Neighbor.
I'm living in the dirt of a lifetime and I don't feel like cleaning now. All I ever had is floating around my head and fumes to make me cough a little more from day to day. And I'm just glad to hear my voice now, to know that it's still there and it ain't going anywhere. As long as I'm living in the dirt of a lifetime, I know just who I am. Though I never liked that very much, I never seemed to care enough to get myself prepared for something else. Fading tears, about wasted years, must leave a stench that's never coming off again. Don't you feel the sting when the
sing to an empty sky. Wasting time as it goes by. I'm lying in the sweat of old nightmares that were haunting me today, as I was trying to remember all the dreams we used to dream. I'm trying to get rid of all the blood stains that remind me of my shame. Tonight I'm cleaning out my hair, but I'm just passing out instead. As long as I'm buried in the dirt of a lifetime, I'll be stuck in my old ways. I'll be captured in my history that slaps me in my face each time I try to let it die so I could live. Tears about wasted years must leave a stench that's never coming off again. Don't you feel the sting when the angels sing to an empty sky? Wasting time as it goes by. Getting out of the shower, smelling like a piece of shit that has been washed for 100,000 times, but there's no soap to redefine what I've become over the years. I can't go on, but I can't stay.
Zurück im Lesewurm der April-Ausgabe. Das war Musik von Silent Neighbor, aufgenommen auf einem Heuboden in Sprakel. Und Achtung, wir wechseln das Land, gehen nach Italien.
Ich lese, also zitiere. In manchen Momenten glaubte ich, vor den Toren eines riesigen Stahlwerks zu stehen und die Geräusche von Entlüftungsventilen, Hammerschläge, das Zischen schmelzenden Metalls und das dumpfe Krachen von Blech zu vernehmen. Auf Intervalle der Stille folgte immer wieder ein Dröhnen, als würde ein Brontosaurus gähnen. Dann änderte sich alles. Ein Lärm, als würde etwas über den Boden geschleppt, als würden schwere Gegenstände verschoben, wie wenn im Stockwerk über uns jemand Hals über Kopf auszieht. Das ist eine Geräuschkulisse, die malt Paolo Rumis für uns in seinem neuen Buch »Eine Stimme aus der Tiefe«. Reise durch das unterirdische Italien erscheint im Folio Verlag. Ja, und was haben wir da gerade gehört? Eine Geräuschkulisse, die nicht menschengemacht war, sondern von der Vulkaninsel Stromboli mit dem gleichnamigen Vulkan stammt. Das Ganze nördlich von Sizilien im Meer. Und was macht Paolo Rumis in seinem neuen Buch? Er nimmt uns mit auf eine akustische Reise. Reise durch Italien und er nimmt uns mit auf zerklüftete Berge auf den äolischen Inseln. Er führt uns an den Rand des Ätna-Kraters. Er nimmt uns aber auch mit in die Tiefe Italiens, in die Höhlen der Eremiten in Kalabrien oder die frühchristlichen Katakomben in Rom. Und das alles verwebt er in eine Art Reisebeschreibung der ganz, ganz ungewöhnlichen Art. Er spricht mit Wissenschaftlern, er spricht mit Einheimischen, um uns das Besondere der Natur klarzumachen und auch möglicherweise nahezubringen, warum die Menschen, die dort in Italien leben, so von der Natur gefangen sind, mit der Natur leben und welch besonderes Verhältnis sie zu ihrer Umgebung entwickelt haben, obwohl viele glauben, dass es doch so gefährlich ist. Jederzeit kann ein Vulkan zum Beispiel ausbrechen und Tod bringen und Leid. Leid, so schließt Paolo Rumis auch in seinem Vorwort, bringen aber in der Regel eigentlich die Menschen. Und er erzählt nämlich davon, dass es einmal ein Fernsehteam gab, das eine Dokumentation drehen wollte. Es wird absurd. Eine Dokumentation darüber, wie man entstehende Waldflächenbrände am besten bekämpft. Und obwohl es sehr starke Winde gab an diesem Tag auf Stromboli, haben die Dokumentationsfilmer dennoch ein Demonstrationsfeuer gelegt. Und das wuchs sich natürlich aus, wurde unkontrollierbar und konnte nur in Schach gehalten werden, weil dann die Einheimischen eine Menschenkette gebildet hatten, um das Feuer zu löschen. Also wirklich irre, wie aus einer Dokumentation, einem künstlich gelegten Feuer, eine kleine Naturkatastrophe werden konnte, die nur mit Glück in Schach gehalten wurde, wenngleich die abgebrannten Wälder dazu geführt haben, dass später dann Geröllmassen ins Rutschen gerieten und noch einmal mehr Leid auf ein Dorf darunter liegend brachten. Und dann schließt Paolo Rumis mit der messerscharfen Analyse, dass man irgendwann versteht, dass sich die wahre Hölle an der Oberfläche befindet. Paolo Rumis, eine Stimme aus der Tiefe, Reise durch das unterirdische Italien, erscheint bei Folio.
Und der Lesewurm spielt noch einen Song der Australierin Ebony Buckle. Wir erleben sie jetzt auf andere Art und Weise mit dem Song The Whiskey Song von ihrem aktuellen Album Hearts Get Started.
There's a man, he's sitting at a bar now, waiting for a plane to take him home. And when he gets there, he'll find the things there that he missed when he was alone. He's gonna say, hey, and I don't know how I'm ever gonna fit in.
When I'm
so this man, they call him the Rover. Yeah, he's a metamorphic soul. He likes it on the rocks, taking to the beach. But in the end it always takes its toll. He's gonna say,
hey, hey daughter, hey son, where's your mother dear?
Have a bottle or two and I'll share with you how I nearly died out there. She's sitting by the window, waiting for her dad to come back home. It's a Sunday, he should have been here Friday, but he got his flight time wrong. He's gonna say, hey, hey.
whiskey four. One whiskey, two whiskey, three whiskey four. One whiskey, two whiskey, three whiskey four. Whiskey three, whiskey four. One whiskey, two whiskey, three whiskey four. One whiskey, two whiskey, three whiskey four. One whiskey, two whiskey, three whiskey four.
Ihr hört die April-Ausgabe des Lesewurms, Münsters monatlichem Kulturmagazin, mit dem festen Radio-Sendeplatz am zweiten Samstag eines jeden Monats hier auf Antenne Münster ab 20.04 Uhr. Jetzt kommen wir zu den Stimmen der anderen. Wir betreten die Hörbuchabteilung. Ihr kennt sie als Verfilmung unter dem Namen Babylon Berlin und fiebert vielleicht der nächsten Staffel entgegen, die gerade abgedreht ist. Es ist die Krimireihe um Gereon Rath, der als Kommissar in den 1930er Jahren arbeitet und auch die Machtergreifung der Nazis hautnah miterlebt. Und so hört sich das Ganze gelesen an von David Nathan, der auch dem 10. und letzten Roman aus der Feder von Volker Kutscher seine Stimme gibt.
Er konnte sich nicht helfen. Er war völlig überwältigt von diesem Moment, von ihrem Anblick, vom Duft ihrer Haut. Das ganze Bett war davon erfüllt, und er überlegte ernsthaft, ob er die Bettwäsche nicht aus dem Hotel schmuggeln sollte, um sich diesen Duft so lange wie möglich zu bewahren. So war das immer. Im Banne ihres Körpergeruchs, der auf ihn wirkte wie eine Droge, konnte Gereon Rath sich keine andere Frau auf dieser Erde vorstellen, mit der er jemals zusammen sein wollte, konnte sich überhaupt nicht vorstellen, jemals ohne Charlie zu sein. War er aber zu lange Zeit ohne sie, wurde die Erinnerung an sie immer unwirklicher, bis sie ihm vorkam wie ein schöner Traum, dessen Fetzen mehr und mehr von einer unbarmherzigen Wirklichkeit verweht wurden. Erst das Jahr im Untergrund, dann das Jahr in Amerika. Nach all den langen Monaten hatte er irgendwann so gut wie gar nicht mehr an sie gedacht. Selbst das Traumbild war verblasst, die Liebe zu ihr nur noch Erinnerung. Vielleicht wollte er das so, weil er dem Schmerz keine Nahrung hatte geben wollen, weil er nicht damit gerechnet hatte, so bald wieder nach Deutschland zurückzukehren, ja überhaupt jemals zurückzukehren, ja, wie man sich irren konnte.
Das war die Stimme von David Nathan in Volker Kutscher Rath, der 10. Rath-Roman. Die Hörbuchfassung erscheint bei Osterwold Audio und wir befinden uns da im Herbst 1938. Gereon Rath ist wieder in Deutschland. Er muss untertauchen, weil er gesucht wird von den Nazi-Schergen und trifft sich mit seiner Frau Charlie in irgendwelchen abgelegenen Hotels zwischen dem Rheinland und Berlin, weil Gereon Rath ist zurück, sein Vater liegt im Sterben. Er will ihn dort begleiten, um dann mit Charlie endgültig zu verschwinden. Allerdings verschwindet seine Gattin zuerst und Gereon Rath muss sie in Berlin wiederfinden. Wie das Ganze ausgeht, die Serie, hört ihr in dieser Hörbuchfassung. Und wir machen weiter mit einer Frauenstimme zu einem Roman von Susan Pastor, Von hier aus weiter. Die Hörbuchfassung erscheint bei Argon Hörbuch und wird gelesen von Ruth Reinecke. Wir hören in eine skurrile Szene hinein und erleben die Hauptfigur Marlene, die plötzlich Witwe geworden ist, und ihr widerfährt am Anfang genau das.
Der Moment, in dem Marlene begriff, dass sie die Toilettenkabine nicht auf dem üblichen Weg verlassen konnte, war der erste seit Wochen, in dem Rolfs Tod keine Rolle spielte. Sie ließ Klinke und Drehschloss los, an denen sie 3-4 Minuten lang vergeblich gezerrt und gerüttelt hatte, und trat der Form halber ein letztes Mal gegen die Tür. Dann ließ sie sich auf die Knie nieder, redete sich gut zu, dass Frauen eher selten daneben pinkelten, und schätzte die Höhe der Lücke zwischen der unteren Türkante und dem gefliesten Boden ab. 30 Zentimeter? Das würde reichen. Als das Handy in ihrer Handtasche zu klingeln begann, hatte sie den Oberkörper bereits flach auf den Boden gepresst, bereit für die Passage. Weil sie den Anruf nicht im Liegen annehmen wollte, setzte sie sich wieder auf. »Marlene, wo steckst du? Die Kinder sind gleich an der Reihe. Alle warten auf dich.« Sie hörte Stimmen im Hintergrund, klappernde Teller, ein schreiendes Baby, jemand, der energisch an ein Glas schlug. Oben im Festsaal war die Zeit der Reden und Darbietungen noch längst nicht vorbei.
Wir hörten im Lesewurm Ruth Reinecke und erlebten mit, wie die Witwe Marlene unter einer Klotür durchrutschen will. Eigentlich will sie ganz aus ihrem Leben rutschen. Als plötzlich Verwitwete sieht sie keinen Sinn mehr im Dasein. Sie isoliert sich und plant ihren Suizid. Den verhindert ein Überraschungsgast, der Klempner Jack. Er war mal Marlenes Schüler und er wird ihr Mitbewohner in dem dann doch nicht mehr ganz so leeren Haus. Noch eine Wendung in die Geschichte bringt ein Brief des verstorbenen Gatten, angekommen bei Marlenes Freundin Walli in Wien, vermutlich mit Antworten auf offene Fragen und Ungewissheiten, die Marlene nach dem Tod des Gatten so wütend gemacht hatten. Um Antworten zu finden, macht sich ein merkwürdiges Trio auf nach Wien. Die Witwe, ihr Mitbewohner Jack und dessen frische Flamme, Marlenes Hausärztin. Susanne Pastor, von hier aus weiter, gelesen von Ruth Reinecke, herausgegeben vom Argon Verlag. Und wir hören flugs rein in einen Krimi, der uns in die Welt der Schönen und Reichen entführt, nach Genf, in die Schweiz. Wir sehen einer Frau in einem leicht abgelegenen Glashaus zu, aber wir sind beim Schauen nicht allein.
Das Haus, ein großer, moderner, komplett verglaster Kubus mit großer Terrasse und Schwimmbad im gepflegten Garten, war umgeben von Wald. Das Anwesen war eine Oase, ein kleines, verborgenes, vor Blicken geschütztes Paradies, zu dem man nur über einen Privatweg gelangte. In diesem Traumhaus wohnte ein Traumpaar, Arpad und Sophie Braun, mit ihren beiden zauberhaften Kindern. Auch an diesem Morgen schlug Sophie um 6 Uhr die Augen auf. Schon seit einiger Zeit wurde sie immer zur gleichen Uhrzeit wach. Neben ihr lag Arpad und schlief tief und fest. Es war Sonntag, sie wäre gern noch einmal eingedöst. Sie drehte sich um, doch es half nichts. Schließlich stand sie leise auf, zog ihren Morgenmantel an und ging hinunter in die Küche, um sich einen Kaffee zu machen. In einer Woche wurde sie 40 und sie war schöner denn je. Vom Waldrand aus hatte man einen perfekten Einblick in den Glaskubus. Ein Mann, der wusste, dass er in seinen dunklen Sportklamotten kaum gesehen werden konnte, kauerte hinter einem Baumstamm und starrte auf Sophie in ihrer Küche.
Das war die Stimme von Torben Kessler, der den Roman »Ein gezähmtes Tier« von Joel Dicker mit Leben füllt, erscheint bei Hörbuch Hamburg. Und der Spanner im Wald vom Ende dieses Hörbeispiels, das ist ein Polizist, Mitglied einer Sondereinsatztruppe sogar, verheiratet, aber vernarrt in die schöne Sophie, die bald auch zum Freundeskreis des Polizisten und dessen Gattin zählt. Er wird weitergaffen, unerkannt. Und er wird dabei einem geplanten Raubzug auf die Spur kommen. Seine Hoffnung ist, diesen im Moment des Überfalls auf das Juweliergeschäft vereiteln zu können und so Sophie für sich zu gewinnen. Joel Dicker spinnt ein Geflecht aus Lügen, Intrigen und Verbrechen und hält uns bis zum Schluss im Unklaren, ja vielleicht sogar zum Narren, wer welche Schuld trägt und wer als Gewinner aus diesem Sumpf hervorgeht. Der Lesewurm bleibt thematisch noch eine Runde in Genf am Lake Geneva. So heißt das sehr frische Album von Sophie Selmani. Die schwedische Indie-Folk-Pop-Sängerin tritt Ende April gleich zweimal hintereinander im Hot Jazz Club am Hafen in Münster auf. Warum zweimal? Ja, weil das reguläre Konzert am 29. April so fix ausverkauft war, dass der Club kurzerhand noch einen Zusatztermin am 28. April, dem Montag davor, aushandelte. Und für den gibt es vielleicht auch noch Karten. Checkt Hot jazzclub.de. Jetzt also Sophie Selmani mit All I See Is You vom frischen Album Lake Geneva.
Something about you touch me so. All I see is you. What is it that you do among all dancing partners? I'm only drawn to you. You are the main attraction. You have a magnet built in you. Everywhere you go, there's something about you that touches me so. All I see is you. What is it that you do?
Der Lesewurm biegt auf die Zielgerade seiner April-Ausgabe ein mit einem Tipp für eine Mischung aus Konzert und Lesung. Wolfgang Müller ist mit Das Ende von allem zu Gast in der Pension Schmidt am Alten Steinweg und zwar am Sonntag, 27. April, 20 Uhr. Das Ende von allem ist der Titel seines 8. Albums. Er hat aber auch ein Buch dabei und das ist sein Debüt namens Strudia, Kampfkunst für den Kopf. Er nennt es einen autobiografischen Ratgeber gegen Angststörungen. Das sind viele schwierige Themen. Der Schmerz kommt zu Wort in Ton und Lesung. Aber wer Wolfgang Müller kennt, und er war auch schon zu Gast bei Ina Müller, der weiß um seinen feinen, guten Humor. Also, wenn es euch interessiert, Wolfgang Müller, Das Ende von allem, 27. April in der Pension Schmidt. Und auch der Lesewurm reicht noch eine Mischung aus schöner und schwerer Literatur für euch weiter. Geschrieben hat den Roman Der Gesang der Seeschwalben die Gabriela Engelmann. Schreibt Sylt-Romane für gewöhnlich, in diesem Fall auch wieder. Es ist Band 1 des Zweiteilers namens Die Bücherfrauen von Listland. Und worum geht es da? Es geht dabei um eine Spurensuche in der Gegenwart. Eine Journalistin macht sich auf und will aus einem Podcast über Bücherfrauen auf der Insel Sylt ein Sachbuch schreiben und möchte da tiefer eindringen in die Geschichte einer Fenja Lorenz, die sie mal interviewt hat. Jetzt möchte sie mehr über diese Frau herausfinden und reist deswegen auf die Insel, trifft sie aber gar nicht an. Dafür die Tochter. Und während die Mutter, die Fenja, verschwunden bleibt, begeben sich die beiden Frauen unfreiwillig auf Spurensuche und dringen sehr tief in die Familiengeschichte ein. Und die spielt in einer anderen Zeitebene zur Zeit des Hitlerregimes. Und Fenjas Mutter Lene erleben wir da, die sich schwer verliebt, auf dem Weg ist, eine Ausbildung zur Buchhändlerin zu machen und dann von ihrem Geliebten getrennt wird. Und was das alles mit Fenja und ihrer Schwester zu tun hat und warum die Familie auseinanderging, dem kommen wir nach und nach auf die Spur. Im ersten Band. Und im zweiten geht die Familiengeschichte weiter und dann auch zu Ende. Und der zweite Band heißt Der Duft des Strandhafers. Der erscheint später. Das, meine lieben Leute, war der Lesewurm im April. Wir hören uns wieder am 10. Mai, weil es der zweite Samstag des Monats ist und damit der Stammplatz des Lesewurms im Programm von Antenne Münster. Wir sind dann ab 20.04 Uhr wieder für euch da, wenn ihr mögt. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagen Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Und der letzte Song kommt von Meer und er heißt Today, Tonight, Tomorrow.
Waiting, I am waiting at the end of the light, watching, always watching, staying out of reach, out of sight. Wanna be long, wanna be there and dance among.
never knew you before. I'd been walking around with my eyes on the floor, but now you're everywhere to me. You're every face that I see. Things ain't moving quick enough for me. I guess I've been running around town, leaving my tracks, burning out rubber and driving too fast. But I gotta slow grind down. Back to